Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Hallo und moin.
Herr Schmidt, was macht denn Ihrer Meinung nach eine Person im Netz vertrauenswürdig?
Gleich eine der ganz schwierigen Schlüsselfragen. Man kann es, glaube ich, nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmte Merkmale, aus denen Menschen sozusagen Rückschlüsse auf die Vertrauenswürdigkeit einer Person ziehen. Das wichtigste Merkmal ist in aller Regel, ob es eine Person ist, die man auch aus anderen Kontexten kennt. Also jemand, mit dem man zum Beispiel zur Schule gegangen ist oder mit dem man am gleichen Arbeitsplatz arbeitet oder Personen, die in der Nachbarschaft wohnen. Es gibt eine ganze Reihe von anderen sozusagen noch zusätzlichen Indikatoren, die es einem zum Beispiel leichter machen, die Vertrauenswürdigkeit einer bisher unbekannten Person einzuschätzen. Das können dann so Dinge sein wie ein Foto, eine ausführliche Textdarstellung zu der Person, vielleicht bestimmte Merkmale, die beschrieben werden. Unter Umständen, je nach Kontext, kann es auch sein, dass so etwas wie in Anführungsstrichen Gütesiegel oder Zertifikate dastehen, dass man also einschätzen kann, welche Qualifikationen eine Person hat. Es ist also vom Kontext abhängig, auf welche Merkmale man guckt, generell auch überhaupt, ob jemand sich überhaupt die Frage stellt, ob man einer bestimmten Person vertrauen kann oder nicht.
Aber Transparenz und viele Informationen sind schon wichtig.
Ja, unter Umständen. Also das mit den vielen Informationen ist vor allem dann wichtig, wenn es eben bisher mir unbekannte Personen sind. Wenn es darum geht, ob ich eben meinetwegen einer Person in einer persönlichen Angelegenheit vertraue, dann ist ja eigentlich nur wichtig, ist das jemand, den ich vielleicht auch tatsächlich im echten Leben kenne. Und dann reicht es mir unter Umständen schon, wenn ich nur den Namen sehe, weil ich dann weiß, aha, das ist jetzt Person XY, mein bester Freund, meine beste Freundin und der vertraue ich einfach per se, weil wir auch so gut befreundet sind. Da muss ich dann gar nicht mehr im Internet gar nicht mehr viele Kontextinformationen haben, sondern da reicht es mir, wenn ich weiß, das ist diese Person, die kenne ich, der vertraue ich.
Also aus der Offline-Welt sozusagen.
Genau.
Gehen wir mal jetzt rein fiktiv ins reine soziale Netz. Da wird mir jemand vorgeschlagen, sagen wir mal, der heißt Uwe und Uwe ist aber auch schon mit Maria befreundet, die kenne ich, die ist wirklich eine super Frau. Jetzt wird mir Uwe vorgeschlagen, wie wichtig sind denn diese Freundeskontakte?
Sie sind zunächst schon mal sagen, ein einzelner kleiner Baustein, um Vertrauen aufzubauen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Freundschaft oder Facebook-Freundschaft, eine Bekanntschaft eingehe mit jemandem, mit dem ich gewisse Bekannte teile, ist höher, als wenn das jemand ist, den ich überhaupt nicht kenne. Und dahinter steckt auch die Annahme, dass ich mit einer Person, mit der ich bestimmte Bekannte teile, ja auch andere Gemeinsamkeiten habe, als eben mit einem Wildfremden. Also wenn Facebook mir, sagen wir mal, einen Krabbenfischer aus Kalkutta vorstellen würde, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, dann wäre für mich das ja weniger wertvoll, als wenn mir Facebook diese Person vorstellt und sagt, das ist der Krabbenfischer XY aus Kalkutta und der kennt aber auch folgende Personen von dir. Dann ist die Verbindung und damit unter Umständen auch die Vertrauenswürdigkeit schon sehr viel stärker gegeben.
Und warum ist das so?
Weil es in sozialen Gruppen das Phänomen der sogenannten Homophilie gibt. Das ist, dass Menschen, die sozusagen in sozialen Kontakt stehen, die miteinander zu tun haben, tendenziell sich auch ähnlicher sind. Und diese Ähnlichkeit wiederum ist tendenziell eben eher ein Indikator, der Vertrauen fördert. So nach dem Motto, jemand, dem er ähnlich ist, der denkt möglicherweise ähnlich, der hat ähnliche Interessen wie ich, das ist jemand, dem ich eher vertrauen kann, als jemand, der überhaupt nichts mit meiner Lebenswirklichkeit, mit meiner Lebenswelt, mit meinen Einstellungen oder auch mit meinem biografischen Hintergrund zu tun hat.
Das heißt, wir suchen auch in sozialen Netzwerken eher nach Leuten, die uns gleichen.
Tendenziell ja. Also das sind jetzt ganz breite Trends natürlich und man wird genau zu dieser Aussage auch sehr viele Gegenbeispiele finden, dass es für manche Menschen zum Beispiel interessanter ist, Leute zu finden, die ganz anders sind als man selber, auch sind aus Gründen der Abwechslung, dass im sozialen Netzwerk man immer auch Kontakte hat, die vielleicht einen anderen Lebenshintergrund haben, aus anderen Milieus kommen, andere Interessen haben. Aber ganz tendenziell findet man dieses Phänomen der Homophilie, dass Menschen sich im weitesten Sinne mit ähnlichen Personen umgeben, findet man eigentlich immer wieder.
Dabei wäre es doch vielleicht ganz interessant, mal mit dem Krabbenfischer aus Kalkutta zu kommunizieren.
Ja, klar, unter Umständen das. Man kann es ja auch ein bisschen runterbrechen jetzt von diesem eher exotischen Beispiel, wo also dieses Phänomen der Homophilie gut untersucht ist, ist Ähnlichkeit im Bildungsniveau, wo man zum Beispiel feststellt, dass Partnerwahl, also die Frage, mit wem gehe ich eine Beziehung ein, dass da eben die Ähnlichkeit, was das Bildungsniveau angeht, eine sehr wichtige Rolle spielt, dass man also tendenziell eben eher mit Leuten sich umgibt, beziehungsweise dann vielleicht auch Partner wählt, die ein ähnliches Bildungsniveau haben, wobei das eben und per se erstmal gar nichts darüber aussagt, ob man sich vielleicht nicht auch mit ganz anderen Personen verstehen würde oder umgekehrt.
Wie sehr werden wir denn von unseren Mitnutzern und Mitfreunden beeinflusst in solchen sozialen Netzwerken?
Das kommt auch wieder drauf an, also typische soziologische Antwort erstmal. Es kommt zum Beispiel darauf an, in welche Richtung man Einfluss versteht. Geht es um das Aufmerksammachen auf bestimmte Ereignisse, also sowas wie Informationsfluss? Da spielen diese Netzwerke eine ganz wichtige Rolle, weil ich zum Beispiel über mein bekannten Netzwerk auf Facebook an Links zu interessanten Artikeln komme oder dass mir bestimmte Videos empfohlen werden. Das heißt, Einfluss im Sinne von Informationsweitergabe und das Aufmerksammachen auf bestimmte Informationen, da sind diese Netzwerkplattformen, wie auch andere Dienste wie Twitter zum Beispiel, sind da sehr gut geeignet, weil sie es eben leicht machen, solche Informationen im eigenen erweiterten sozialen Netzwerk zu verbreiten. Ein Einfluss in einem weitergehenden Sinne, also zum Beispiel der Einfluss auf bestimmte Meinungen, politische Einstellungen zum Beispiel, oder noch tiefgreifender der Einfluss auf bestimmte grundlegende Wertehaltungen oder grundlegende mentale Modelle. Da spielen üblicherweise noch mehr Faktoren eine Rolle, als jetzt sozusagen die reine Freundschaft oder reine Kontakt haben auf so einer Plattform. Solche Einflussprozesse erfordern meistens sehr viel mehr und sehr viel längere Interaktion, dass man sich mit Menschen eben über einen längeren Zeitraum öfter auseinandersetzt. Das muss nicht heißen, dass das über Facebook oder ähnliche Plattformen nicht auch passieren kann. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass es da noch andere Begegnungen noch bedarf, dass man sich vielleicht mit Leuten dann auch nochmal irgendwie außerhalb des Internets 3 Stunden lang abends beim Bier unterhält, um zum Beispiel irgendwie über politische Themen zu diskutieren und darüber dann Einflussprozesse stattfinden.
Wie wichtig ist denn Vertrauen generell in sozialen Netzwerken?
Im Prinzip ist Vertrauen auf solchen Netzwerkplattformen genauso wichtig wie in allen anderen sozialen Interaktionssituationen. Ich muss darauf vertrauen, dass, ganz abstrakt gesprochen, dass der Kommunikationspartner sozusagen wahrhaftig kommuniziert, mich nicht täuschen will, mich nicht übers Ohr hauen will irgendwie. Das sind Dinge, die aber auch alltägliche Interaktionssituationen außerhalb des Internets betreffen. Bei den Netzwerkplattformen haben wir das interessante Phänomen, dass wir technisch vermittelt kommunizieren. Das heißt, wir nehmen ja den Kommunikationspartner, wenn wir eine Nachricht schicken oder irgendwas auf der Pinnwand lesen, ja nicht direkt körperlich wahr, wie wir es in der Face-to-Face-Situation machen, wie wir es auch jetzt bei so einem telefonischen Interview zum Beispiel machen, sondern es ist technisch vermittelt. Und da hat man ja prinzipiell das Phänomen, dass man sich dort eigentlich nie ganz sicher sein kann, ob denn die andere Person tatsächlich diejenige ist, die ich annehme. Das heißt, ob hinter, sagen wir mal, meinem guten alten Freund Peter Müller in dem Moment wirklich Peter Müller steckt oder nicht irgendjemand, der sich in seinen Account gehackt hat. Das heißt, im Grunde ist durch die Kommunikationssituation immer das Potenzial zum Misstrauen da. Interessanterweise blenden das aber ganz viele Menschen aus, weil es einfach auch alltäglich nicht praktikabel wäre, wenn man in jeder Situation, bei jeder E-Mail oder bei jeder Message, bei jedem Chat auf so einer Plattform dann auch immer zweifeln würde, ob man dann jetzt wirklich mit der echten Person spricht oder mit einem Fake. Das liegt unter anderem daran, dass uns solche Netzwerkplattformen ja relativ viel Kontextinformationen über einen Nutzer geben. Das heißt, ich kann in aller Regel dann davon ausgehen, dass tatsächlich Peter Müller der Peter Müller ist, einfach weil er sich mit echten Namen auftritt, weil ich das Foto kenne, weil ich vielleicht die Kontaktinformationen, seine Vorlieben wiedererkenne. Das ist eine andere Situation als in Online-Umgebungen, wo Nutzer mit einem Pseudonym oder komplett anonym auftreten, wo so die Gefahr oder das Potenzial, mit gefakten Identitäten zu kommunizieren, doch deutlich größer ist als auf solchen Plattformen, wo das Leitbild ja Authentizität ist.
Sagt Jan-Heinrich Schmidt vom Hans-Bredow-Institut an der Universität Hamburg. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.